Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einem Jahr, da habe ich mit der Predigtreihe über den ersten Johannesbrief angefangen. Und das war eben auch genau zu Weihnachten. Das war am ersten Weihnachtstag, glaube ich. Und da haben wir in den ersten vier Versen gehört, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Also ein toller Vers für das Weihnachtsfest. Und dann im Folgenden ging es weiter, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Und im Grunde, das sind die zentralen Aussagen, die Grundaussagen, die Johannes in seinem Brief voranschickt. Und sind eine klare Ansage an die Irrlehrer, die eben zu dem Zeitpunkt in die Gemeinden eingedrungen sind. Die eben Jesus Christus, die Irrlehrer, die über Jesus Christus gesagt haben, nein, er kann nicht wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen sein. Und sie haben eben dann den Menschen, der von Natur aus sündig und vor das Problem, sie haben gesagt, Jesus Christus kann eben nicht Mensch gewesen sein, weil dann wäre er sündig gewesen. Und wenn er sündig ist, dann kann er keine Gemeinschaft mit Gott haben. Gemeinschaft mit Gott ist aber, so ist das Zeugnis der Bibel, tatsächlich nur möglich durch Jesus Christus, der uns eben reinmacht von aller Sünde. So, durch Jesus Christus werden wir von unserer Sünde erlöst. Er ist unser Fürsprecher beim Vater, der eben auf das Opfer seines Sohnes am Kreuz schaut. Und dadurch ist unsere Sünde bedeckt und wir sind gerechtfertigt. Christus dient also uns in zweifacher Hinsicht. Er ist einmal unser Fürsprecher beim Vater und er ist der Versöhner durch seine Sühne für unsere Sünde. Und das ist im Grunde der Abriss über das erste Kapitel im ersten Johannesbrief. Jetzt befinden wir uns im zweiten Kapitel. Und dieses zweite Kapitel, dies können wir sehr gut für eine persönliche Bestandsaufnahme verwenden. Eine persönliche Prüfung für unser Glaubensleben. Johannes nennt Kennzeichen für einen treu nachfolgenden Christen. Und wir können uns dabei fragen, stehst du im Glauben an Christus oder gehst du einen anderen Weg, den du dir selbst irgendwo zurechtgezimmert hast? Beim letzten Mal, in der letzten Predigt, da hatten wir Johannes 2, die Verse 3 bis 6. Und da geht es um die Frage, ist Gott wirklich Gott in deinem Leben? Bist du ihm gehorsam? Hältst du seine Gebote? Oder ist Gott und das Leben in einer christlichen Gemeinschaft nur ein Mittel für dich zu einem angenehmen Leben, zu einem beruhigten Gewissen? Was hier in unseren Breitengraden durchaus möglich sein kann, weil wir als Christen keine Verfolgung oder Nachteile zu fürchten haben. Und in den Versen steht weiter, unser Glaube ist daran zu erkennen, dass wir sein Wort halten. So wie wir es eben auch in der Lesung von Matthäus gehört haben, wo Christus es selbst sagt. Unser Glaube führt uns in ein Leben in der Nachfolge Christi. Und dabei haben wir Christi-Leben als Vorbild, das wir nachahmen und wir sind dabei von ihm getragen. Johannes stellt unser allgemeines Nachahmen des Lebens Christi auf die Probe durch einige praktische Anwendungen in den nächsten Versen. Da haben wir einmal den heutigen Predigtext, da geht es darum, liebe ich meine Geschwister im Glauben. Dann geht es im zweiten Kapitel weiter, vornehmlich in den Versen 15 bis 17, da ist die Frage, kannst du zur Welt Nein sagen? Oder bist du fixiert auf das Weltliche oder das Ewige? Und in den letzten Versen des zweiten Kapitels, die Verse 18 bis 29, da geht es darum, achte ich auf die Reinheit der Lehre, auf die Reinheit im Glauben oder lasse ich mich leicht verführen? Wie wichtig ist für mich gesunde Lehre? Aber diese beiden Sachen, die betrachten wir dann später. Heute schauen wir die Verse 7 bis 11 an. Johannes hat seinen Brief an Gemeinden geschrieben, in die gnostische Irrlehren eingezogen sind. Und die Gnostiker hatten eben den Standpunkt, Christus brauchen wir eigentlich nicht. Das Licht haben wir in uns durch unsere religiösen Erfahrungen. Das Evangelium im Glauben anzunehmen, dazu fühlten sie sich im Grunde zu klug, selbst zu erleuchtet. Die Gnostiker sagten, wir glauben nicht, dass das Wort, das beim Vater war, jetzt Fleisch geworden ist. Und insofern bestehen die Gnostiker den Test, den Johannes macht, in allen vier Punkten, den Test bestehen sie nicht. Doch wie sieht es mit uns aus? Wir haben heute den vierten Advent, wir stehen kurz vor Weihnachten und das ist das Fest, an dem wir feiern, dass Christus als Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist. Und allgemein ist Weihnachten als das Fest der Liebe deklariert. Und zweifellos ist Weihnachten in unserer Gesellschaft allerdings zu einem kommerziellen Fest verkommen. Die Weihnachtsgeschichte ist nur noch ein Vehikel, um die Verbraucher zu bewegen, möglichst viel Geld für seine Nächsten in den prallgefüllten Kaufhäusern zu lassen. Also im Grunde, da ist schon die Liebe, wir schenken aus Liebe, aber im Grunde kommt es der Gesellschaft in erster Linie darauf an, dass geschenkt wird, dass Geld ausgegeben wird, darum geht es. Und diesen Trend, den haben wir interessanterweise nicht nur in Europa oder in den USA, wo ja wirklich christlich geprägte Gesellschaften da sind, sondern das gibt es eben auch, so habe ich es auf meinen Reisen erlebt, in China, in Hongkong, in Tokio, in Singapur, also alles Gesellschaften, die nun wirklich nicht christlich geprägt sind. Doch heute Morgen wollen wir uns jetzt nicht mit der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes befassen und darüber nachdenken, sondern vielmehr wollen wir uns den Ursprung anschauen und ob wir denn wenigstens als Christen in unserer Gemeinde in geschwisterlicher Liebe untereinander stehen. Wir wollen uns heute Morgen diesem Liebestest unterziehen. Und dazu lesen wir jetzt den Predigttext. Ihr könnt ihn mitlesen. 1. Johannes 2, die Verse 7 bis 11. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Kommen wir zum ersten Predigtpunkt, nämlich erstens Liebe, eine alte Botschaft, noch immer aktuell. Wir sind, wenn wir das lesen, sollten wir immer noch unter dem Eindruck vom Text, von dem Vers stehen, der vor unserem Predigttext steht, das ist der Vers 6. Und da heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat, also wie Christus gelebt hat. Johannes bezieht sich in Vers 7 also auf das Leben von Christus. Wenn er sagt, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. In Christus ist eben die Liebe Realität geworden. Christus hat sich für die Menschen und für seine Nächsten geopfert. Diese alte Botschaft ist tatsächlich aus dem Alten Testament. Nämlich im Rahmen der Gesetze zur Heiligung des täglichen Lebens steht in 3. Mose 18, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes, also im Grunde gegen Glaubensgeschwister, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Und Jesus selbst beantwortet auf die Frage nach dem höchsten Gebot in Matthäus 22 eben auch mit diesem Vers. Nummer 1 ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Es ist also ein Zeichen von Beständigkeit Gottes, dass sich dieses alte Gebot durch die ganze Schrift zieht. Auch daran können wir sehen, dass Gott beständig ist, dass er treu ist, dass er seine Versprechen hält. Er hält seinen Bund. Er gibt uns Gebote und ändert seinen Willen nicht. Gott ist ewig und so ist sein Wort. Und Gott zeigt sich als ein Gott der Liebe. Er gibt Liebe. Und er fordert von seiner Gemeinde nichts anderes als Liebe. Zu ihm und zu unseren Nächsten. Hier sind keine neuen Forderungen gegen die Gemeinde auf den Tisch gekommen. Es gibt also keine wahrhaftige Gemeinschaft mit Gott und untereinander, wenn es keine Liebe gibt. Wir können nicht in der Gemeinde so nebeneinander herleben. Wir können nicht ein Verhältnis zu Gott haben, aber im Grunde ist er uns vielleicht dann doch nicht wichtig. Christ ist also jemand, der Gemeinschaft mit dem Vater hat und dem Sohn. Das alte Gebot ist also, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Liebe, eine neue Botschaft und noch immer wahr. Wir lesen in Vers 8, und doch schreibe ich ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wir betrachten also immer noch das gleiche alte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doch was ist jetzt das Neue? Was ist das Neue daran? Christus hat es selbst in Matthäus 5 angekündigt, in den Versen 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr besonders? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jeder Christ, jeder wahre Christ erweist seinen Geschwistern Liebe. Doch Christus betet sogar am Kreuz für seine Feinde. Wenn er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Christus hebt also das Gebot, den Nächsten zu lieben, in eine ganz neue Dimension. Er bekräftigt nicht nur das alte Gebot, sondern er erweitert es. Die Freundlichkeit und Liebe zu unseren Geschwistern in der Gemeinde sind für ihn ohnehin selbstverständlich. Die Liebe für die Feinde, für die, die mir Übles getan haben, das ist neu. Und Christus selbst zeigt eben diese neue Liebe an mehreren Stellen. Also einmal in seinem Gehorsam. Jesus hat beispielhaft seine Liebe im Gehorsam gegenüber seinem Vater gezeigt. Insbesondere im Johannesevangelium lesen wir immer wieder von der Liebe zwischen Vater und Sohn und unter anderem eben auch in Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann eben auch nochmal im Garten Gethsemane. Christus ist den ganzen Weg bis zum Kreuz gegangen, aus Liebe zu seinem Vater. Und zweitens, Christus ist Gott und könnte über alles erhaben sein. Und doch zeigt er Liebe zu seinen nächsten Freunden, wo er hier auf der Erde unterwegs war. zeigt er Mitgefühl und Zuneigung. Als Beispiele möchte ich hier nur nennen Martha und Maria und Lazarus oder den reichen Jüngling, den er lieb gewann. Oder auch die Jünger in Johannes 13, Vers 1 vor der Fußwaschung. Und drittens, genauso hat Jesus sich selbst als liebendes Vorbild für seine Jünger gesetzt. Bei der Fußwaschung sagt er eben dann wieder in Johannes 13, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Die selbstlose Liebe, die sich selbst aufgebende Liebe, das war neu für die damals von griechischer und römischer Ethik geprägte Welt. Und auch heute ist die Liebe bei weitem nicht selbstverständlich. Die Liebe, sich selbst ja, für andere einzusetzen. Sondern in der Praxis ist diese Liebe tatsächlich eher die Ausnahme. Und viertens, die selbstlose Liebe von Jesu gipfelt in der Bereitschaft, sich selbst für Menschen zu opfern, als sie noch seine Feinde waren, wie wir im Römerbrief lesen, Kapitel 5. Denn wenn wir mit Gott versöhnt werden, sind wir durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Und auch Petrus schreibt im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und fünftens, Gott selbst hat durch Christus seine Liebe zu den Menschen gezeigt. In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben also das alte Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doch tatsächlich hat Christus es inhaltlich noch weiter gefüllt. Er hat es erfüllt. So wie Gott es durch den Propheten Jeremia auch angekündigt hat, in Jeremia 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich den Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetaten vergeben und ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Gott verkündigt hier also ein neues Verhältnis zum Gesetz. Nicht die Auflösung des Gesetzes, sondern die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses Gebot, dieses Liebesgebot, was Johannes hier in seinem Brief schreibt, das schwebt nicht einfach als Forderung über den Menschen, sondern, und das sagt er eben auch, das Gebot ist in Christus wahr geworden. In Christus ist es lebendige Wirklichkeit. Und wenn die Gemeinde in ihm bleibt und lebt, dann wird das alte Gebot ganz neu Wirklichkeit in uns, den Gliedern der Gemeinde. Und wir erinnern uns, Johannes hat uns diesen Christus zum Vorbild gesetzt. In dem Vers, den wir schon gehört hatten. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das wahre Licht ist uns jetzt also in Christus gesetzt. Und damit bezieht Johannes wiederum Position gegen die Gnostiker, die eben viel von dem Licht sprechen, allerdings eigene Erleuchtungen, also ein eigenes Licht, in den Vordergrund schieben. Doch das wahre Licht, das kann eben nur einer sein. Und so wie es in Vers 8 heißt, die Finsternis vergeht. Das heißt, mit Jesus ist eine Veränderung eingetreten. Und jetzt kommt Johannes zu den Auswirkungen dieser Veränderung. Und er beginnt damit, was passiert, wenn wir die Liebe, die Christus geliebt hat, nicht für uns beherzigen. Und genauso, was passiert, wenn wir diese Liebe beherzigen. Und jetzt fassen wir die Verse 9 und 11 aus dem Text zusammen. Da heißt es, wer sagt, dass er im Licht, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Und Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Johannes gibt also keine Mahnungen für den Umgang mit unseren Feinden. Das ist hier nicht Gegenstand der Betrachtung. Sondern es geht um den Umgang der Geschwister untereinander. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Johannes beginnt wieder mit diesem, wer sagt. Daran sehen wir schon, dass hier jemand einen Eindruck hat, einen Eindruck von sich hat, der durch Gottes Wort nicht bestätigt wird. Im ersten Kapitel kommt das recht häufig, dieses, wer sagt, also zum Beispiel, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Das ist für uns im Grunde schon ziemlich deutlich, das leuchtet sofort ein. Wenn jemand behauptet, dass er keine Sünde hat, dann muss er falsch liegen. Hier in diesen Versen ist es schon schwieriger, denn hier behauptet jemand, er sei Christ. Denn das meint ja, er sei im Licht. Wer sagt, er sei im Licht, der sagt im Grunde, ich bin Christ. Und bin ich im Licht, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Und bin ich im Licht, dann habe ich Gemeinschaft mit Christus. Und ich strebe ja auch danach, so zu leben, wie Christus es tat. Jetzt sagt Johannes, was dich von dieser Gemeinschaft abhält, in der du dich wähnst, ist dein Hass gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester. Dein Hass gegen deinen Mitchristen. Und dieses Hassen, das müssen wir uns jetzt genauer anschauen, was jetzt unter diesem Hassen zu verstehen ist. Also was bedeutet das Hassen? Der Zusammenhang zeigt uns, dass wir hier eine strenge Messschnur anlegen müssen, die Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5 zum Töten gesetzt hat. Also daran können wir uns im Grunde orientieren. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, das fünfte Gebot. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wenn wir das jetzt so ansetzen, dann bedeutet dieses Hassen eben nicht das, was so landläufig unter Hassen verstanden wird, also eine ausdrückliche, abgründige Abneigung gegen jemanden, sondern dann bedeutet Hassen sogar schon Lieblosigkeit. Die Auslegung ist also viel strenger. Und diese Lieblosigkeit, die äußert sich in Kühle, Gleichgültigkeit, nicht Anteilnehmen am Leben des Bruders. Sie äußert sich in Abneigung und Abwehr, die unter einer Decke der Freundlichkeit doch eine innere Wand gegen einen anderen aufrichtet. Also es ist vielleicht noch gar nicht nach außen sichtbar, wenn ich zu jemandem lieblos bin, weil ich kann nach außen sehr mit guten Manieren das gut überspielen. So ist Hassen also genauso eng ausgelegt, wie Jesus jetzt das fünfte Gebot über das Töten ausgelegt hat, so wie wir es gerade gehört haben. Im Folgenden werde ich jetzt also das Hassen und Lieblos oder Lieblosigkeit synonym verwenden, da eben beides im Sinne des Predigtverses die gleiche Bedeutung hat. Dadurch soll uns klar werden, was damit gemeint ist und wie wir uns dass wir angesprochen werden und dass wir uns auch zu einer Selbstprüfung auffordern. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er aus Liebe seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Es geht hier also nicht um ein seid freundlich miteinander, sondern die Liebe Gottes, die war ein Opfer des eigenen Sohnes. Das ist eben das Neue an dem Gebot. Gottes Liebe zeigt sich selbstlos. Christus hat sich selbst geopfert, damit wir in Ewigkeit leben können. Und haben wir das verstanden, so haben wir einen anderen Blickwinkel. Achten wir den anderen höher als uns selbst? Lieben wir so, wie Christus uns geliebt hat? In der Liebe, die Jesus gezeigt hat, gibt es keine Neutralität. Denn wenn ich neutral jemandem gegenüber bin, dann verweigere ich schon die Liebe. Liebe ist ein Zugeneigtsein. Und Liebe kann nicht neutral sein. Hassen oder Lieblosigkeit beginnt also schon mit einem Verweigern der Bruderschaft. Und da wollen wir uns selbst prüfen, ob ich Menschen, die zwar Sünder sind, wie du und ich, und Christus nachfolgen, wie du und ich, ob ich ihnen die Bruderschaft verweigere, ob ich den Kontakt mit ihnen meide, vielleicht, weil sie mir einfach nicht sympathisch sind, wir haben nicht die gleiche Wellenlänge, weil sie mir gleichgültig sind, weil sie vielleicht viel jünger sind als ich oder weil sie viel älter sind als ich und wir deshalb gewisserweise einen ganz unterschiedlichen Alltag haben. Oder weil sie vielleicht einen anderen Bildungsstand haben als ich. Oder weil sie mehr oder weniger sportlich sind als ich. Oder weil ich mich an der Sünde störe, die ich bei ihnen erkenne, während ich mich doch in der Gemeinschaft mit Jesus wähne. Wer aus diesen oder anderen Gründen zu seinem Bruder lieblos ist, der kann nicht in der Gemeinschaft mit Jesus sein. So steht es in Vers 9. Wer aus diesen Gründen lieblos ist zu seinem Bruder, der ist noch in der Finsternis. Also für ein Leben in der Finsternis ist das Hassen, das Lieblossein zu seinem Bruder charakteristisch. Das Lieben, das gehört zum Leben ins Licht. Und das ist im Grunde eine ziemlich krasse Aussage, die Johannes hier trifft. Und die Aussage von Vers 9 wird in Vers 11 ja nochmal wiederholt. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Also Johannes sieht hier nicht notwendigerweise bösen Willen bei dem, der lieblos zu seinen Brüdern ist. Sondern es ist so, dass dieser, nennen wir ihn mal, bedauerlichen Mensch, dass er durch seinen Hass in der Finsternis lebt. In der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, er tappt im Dunkeln. Also statt Augen verblendet, heißt es, er tappt im Dunkeln. Als hätte er seine Augen verbunden und sieht gar nicht, was er eigentlich macht. Vermutlich sieht er sich völlig im Recht mit seinem Verhalten. Und er erkennt seine Lieblosigkeit überhaupt nicht. Aber wie kann diesem Christen geholfen werden? Welche Möglichkeiten haben wir, selbst zu prüfen, ob wir nicht vielleicht selber schon im Dunkeln haben, ob unsere Augen verblendet sind? Ich denke, hier hilft uns tatsächlich nur Gottes Wort. Und insbesondere auch diese Stelle hier im 1. Johannesbrief, dass wir diese Stelle auch immer wieder lesen und uns auch immer wieder selbst prüfen, ja, wie ist mein Verhältnis zu meinen Mitchristen? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin selbst nicht liebevoll, woran liegt das denn, dass ich zu meinen Mitchristen nicht liebevoll bin? Und es hilft eben, ja, Johannes geht darauf dann später im Johannesbrief nochmal wieder ein, im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, Vers 20. Da macht er uns auch deutlich, wenn wir Teilnahmslosigkeit oder sogar Abneigung gegen andere Christen an den Tag legen, dann stimmt bei uns eben etwas nicht. Da heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Also, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und doch, wir sind ja auch nicht dumm für uns. Wir machen uns ja dann auch Gedanken. Und wenn wir unseren Mangel erkennen, dann suchen wir auch gerne ein Hintertürchen, um unser Verhalten zu rechtfertigen. Dann sagen wir vielleicht, ja, dieser Mensch, den ich nicht mag, der gibt vielleicht vor, dass er Christ ist, aber tatsächlich kann er das gar nicht sein, da seine Sünde so groß ist. Doch prüfen wir zuerst Gottes Wort an uns selbst, bevor wir den anderen verwerfen. Erkenne ich, dass meine Lieblosigkeit gegenüber einem Menschen, den ich nicht mag, nicht aufhört, so muss ich zuerst zu ihm hingehen und mit ihm sprechen. Und will er dann nicht hören, geht es wirklich um eine konkrete Sünde, will er dann nicht hören, dann kann ich jemanden als Zeugen zu Rate ziehen. Das ist der Ablauf, so wie Jesus ihn in Matthäus 18, in den Versen 15 bis 17 beschrieben hat. Doch wenn ich dann auch jemanden zu Rate gezogen habe und alle meine Bedenken gegen diese Personen nicht teilen, ja, dann muss ich stutzig werden. Und zuallererst schauen, ob nicht wirklich meine Augen verblendet sind. Mir muss klar sein, dass jeder, der in seinem Herzen Hass und Bitterkeit trägt, blind ist für die Liebe Christi. Aber was können dann meine Gründe für Abneigung gegen eine bestimmte Person sein? Ganz oft ist unser Stolz verletzt und aus dieser Nummer kommen wir nur ganz schlecht raus. Ich fühle mich von einer Person gedemütigt und mag es nicht zugeben. Ich habe ein Unwohlsein, wenn ich dieser Person begegne. Doch auch hier muss ich nach Matthäus 18 handeln und auf die Person zugehen und es mit ihr besprechen. Und gegebenenfalls dann eben auch in der Folge noch mit jemandem anderen zusammen, wenn mein Gespräch alleine mit dieser Person auch wieder nicht funktioniert. Es ist besser, ich spreche mein Problem an, als dass ich in Gram, in diese Lieblosigkeit gegenüber einem Bruder verfalle. Denn dann lebe ich in der Finsternis. Das heißt, die Gefahr, wenn ich jemanden nicht mag, die Gefahr für mich ist riesengroß. Und dann spielt es keine Rolle, wie fromm mein sonstiger Lebensstil ist. Mit anderen Worten, es ist völlig egal, wie viel Licht du meinst, in dir zu haben. Wenn du nicht liebst, so wandelst du in der Finsternis. So lesen wir es in Vers 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wenn du deine Geschwister nicht liebst, dann bringst du dadurch mit deinem Leben zum Ausdruck, dass du Christus nicht liebst, dass du Gott nicht kennst, dass du das neue Gebot nicht kennst. Und es spielt keine Rolle, wie fromm du sonst lebst und redest. Was sind also die Konsequenzen meiner Lieblosigkeit? Johannes ist hier sehr eindeutig. Wenn ich zu jemandem lieblos bin, der Christ, also ein Bruder oder eine Schwester ist, dann ist meine eigene Gemeinschaft mit Gott im hohen Maße gefährdet. Denn in Kapitel 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Habe ich Finsternis in mir, dann habe ich keine Gemeinschaft. Meine Lieblosigkeit ist ein Zeichen dafür, dass ich in der Finsternis gehe und bei Gott kann keine Finsternis sein. Darum bewege ich mich zwangsläufig abseits der Wege, die Gott führen möchte. Das Leben in der Gemeinschaft der Christen soll geprägt sein von gegenseitiger Liebe, von gegenseitigem Füreinander-Dasein, so wie Christus es uns vorgelebt hat. Wer diese Gemeinschaft nicht hat, wer die Bedürfnisse seines Nächsten seines Bruders nicht im Auge hat, dessen Verhältnis zu Christus muss gestört sein. Habe ich keine Gemeinschaft mit den Brüdern, so habe ich auch keine Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen also, wie wichtig die Gemeinde auch schon im Neuen Testament ist. Wenn ich mein Christsein ganz für mich alleine lebe, ja, dann komme ich überhaupt gar nicht in diese Situation, dass ich Geschwister irgendwo liebe, weil ich habe gar keine. Insofern sind wir aufgefordert, dass wir in eine Gemeinde kommen und dass wir uns dem Stress aussetzen, mit völlig unterschiedlichen Leuten zusammenzukommen und uns im Grunde das Einzige, was uns eint, ist wirklich der Blick auf Christus. Christen leben immer im Rahmen einer Gemeinde und ordnen sich in dieser ein. Und nach dem Vorbild Christi stellen sie eigene Bedürfnisse und Erwartungen zurück. Es gibt dann kein Erst-Ich und dann sehen wir mal weiter. Und so kommen wir jetzt zum vierten Predigtpunkt, nämlich die Auswirkungen rechter Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das ist der Vers 10, den wir eben ausgelassen hatten. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. In Christus ist die Liebe Realität geworden. Wir haben vorhin schon gesehen, wie Christus seine Liebe gezeigt hat. Und unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern kann sich folgendermaßen äußern. Ich achte auf die Bedürfnisse meines Nächsten, meines Bruders oder meiner Schwester. Ich suche das Beste für unsere Brüder und Schwestern oder für meine Brüder und Schwestern. Und darunter können natürlich auch Ermahnungen fallen. Auf der Basis von Gottes Wort. Ich bleibe in dem neuen Gebot und in der Gemeinschaft der Gläubigen und in der Gemeinschaft mit Christus und falle ich in Sünde, dann eile ich zu dem Licht, zu Christus und ich suche bei ihm Vergebung. Unser Leben ist so, dass andere an unserem Leben sehen können, was Jesus gesagt hat. Johannes 13. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, so wie wir miteinander umgehen, das ist schon allein Zeugnis für Christus. Und das ist tatsächlich so, dass ich es jetzt auch von unserer Gemeinde schon öfter gehört habe, von Gästen, die dazugekommen sind, dass man bei uns eine andere Gemeinschaft spürt, als man es sonst in der Welt sieht. Also das ist ein gutes Zeugnis, was wir als Gemeinde da geben. Dass eben Nicht-Christen merken, zwischen diesen Leuten, die hier sind, da stimmt etwas besonders. Da ist also ein anderer Zusammenhalt. Da sind wir sicher als Gemeinschaft auf einem guten Weg. Wir haben eben dadurch eine hohe Verantwortung, denn bedenken wir, was passiert, wenn Christen sich streiten. Die Welt sagt dann, dass die auch nicht besser sind als andere. Warum soll ich dann in eine Gemeinde gehen? Was hat es dann mit der christlichen Ethik auf sich? Ist Streit unter den Brüdern in der Gemeinde, dann schreckt es eben ab. Und das ist letztlich auch damit gemeint in Vers 10, durch 10b, durch ihn kommt niemand zu Fall. Also wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Liebe ich meinen Bruder nicht, beziehungsweise wird es deutlich nach außen, dass ich mit meinem Bruder im Streit lebe, dann schreckt das ab. Das ist kein gutes Zeugnis. Das heißt, dass eben von außen die Leute dann auch sagen, na, was soll ich in diese Gemeinschaft gehen? Was soll ich zu diesem Haufen? Die sprechen immer von Liebe, aber untereinander sind sie genauso zerstritten wie alle anderen. Da kann ich ja gleich meine anderen Sachen weitermachen. Hoffen wir also, dass unser Verhalten niemals anderen Anlass gibt, sich vom Christentum, vom Evangelium abzuwenden. Liebe ich also meinen Nächsten, meinen Bruder, wie wir es uns gerade angesehen haben, dann führe ich ein Leben im Licht, in der Gemeinschaft mit Christus, und es kann nur mein Gebet sein, dass Christus mich in dieser engen Gemeinschaft hält. Da ich aufpassen muss, nicht von meiner sündigen Natur überwältigt zu werden und durch Stolz oder andere schlechte Gefühle vom gemeinsamen Weg im Licht abzukommen. Ohne Christus und mit Lieblosigkeit gegenüber einem Nächsten in der Finsternis zu leben. Also jeder von uns ist natürlich gefährdet. Ist natürlich gefährdet, dass wir diese Lieblosigkeit gegenüber dem Nächsten haben. Aber was können wir tun? Wir können zu Christus gehen und wir können ihn bitten, dass er uns in der Spur hält. Denn zum Abschluss möchte ich nochmal zusammenfassen. Durch sein Leben und Sterben am Kreuz hat Christus das alte Gebot, liebe deinen Nächsten, mit neuem Leben gefüllt. Und uns sich selbst zum selbstlosen, liebenden Vorbild gesetzt. Wir sind aufgefordert, einander mit der gleichen Liebe zu begegnen, wie wir sie durch Christi Opfer am Kreuz für uns Sünder erfahren haben. Und gleichzeitig sagt uns Johannes, lieben wir unsere Geschwister, wie Christus uns liebt, so leben wir im Licht und Christus ist das Licht. Begegnen wir den Geschwistern mit Lieblosigkeit, so bewegen wir uns in der Finsternis. Und da Christus als das Licht keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben kann, so leben wir getrennt von Gott, unabhängig davon, wie fromm unser Lebenswandel aussehen mag. Eingangs sagte ich, dass uns Johannes im zweiten Kapitel seines Briefes testet, ob wir in Gemeinschaft mit Gott leben, ob wir Christus in unserem Leben nachahmen. Und bei unserer persönlichen Bestandsaufnahme dürfen wir uns eben fragen, stehst du im Glauben an Christus oder gehst du einen eigenen Weg? Und ganz konkret jetzt auf unsere Verse mit der Liebe zum Glauben, zu unseren Glaubensgeschwistern. Liebe ich meinen Bruder oder meine Schwester? Und wenn ich dann sage, na, vielleicht nicht alle, doch ich liebe Gott, dann sagt Johannes, fange erstmal bei deinem Bruder und Schwester an, die du sehen kannst. Wenn ich dann sage, einige habe ich gern, aber kann ich alle in der Gemeinde lieben? Kann ich mitweinen? Kann ich mitfreuen? Kümmere ich mich um Einsame? Kümmere ich mich nicht nur mit Worten und schlauen Reden, sondern eben auch mit Taten und Handlungen? Bin ich zu allen Diensten für die Gemeinde bereit? Melde ich mich freiwillig zu Putzdiensten, Kinderarbeiten, Aufräumen, irgendwas. Dinge, die mir schwer fallen, aber wo ein Mangel an Mitarbeitern ist. Vielleicht fallen euch noch andere Kennzeichen für echte Liebe unter Geschwistern ein. Wenn du aber einen Groll feststellst gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester, dann bete zum Herrn und Sündenvergeber, dass er dein Herz heilt. Und bedenke, Streit unter Kindern ist schlimm für die leiblichen Eltern. Wie schlimm muss es für Gott sein, wenn sich seine irdischen Kinder miteinander streiten und in Zank leben? Mit diesen Gedanken möchte ich euch ins Weihnachtsfest schicken, in das Fest der Liebe. Denn recht verstanden ist Weihnachten das Fest der Liebe, der aufrichtigen Liebe und eben nicht der Sentimentalität. Abschließend Johannes 13, Jesus spricht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr untereinander euch lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus.